Hört man da was? Hört man mich? Ja, gut. Mit der Maske werde ich auch noch schaffen. Das ist das erste Abenteuer. Die Predigt ist ja mir vorgegeben mit dem Thema: Du bist begabt, aber als Vorsatz rechne mit dem Abenteuer. Jetzt hat der Martin Engelhardt das schon mit dem Schimmeln gesagt. Also meine Kinder, als der Bart angefangen hat, weiß zu werden, haben gesagt: Papa schimmelt. Also da passe ich schon mal voll dazu. Aber das ist ja nicht das, was gemeint ist. Jeder kann was. Und also mir ging es zumindest so, als ich den Text dann gelesen habe, der mir als Predigttext vorgegeben ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch ablehnen können, aber dann war es nun mal so, diese Predigtreihe, da springt dann einem sofort dieser Begriff besondere Gaben, Geistesgaben entgegen. Und dann sind wir ja so eine, wir nennen uns evangelische Gemeinschaft, früher war es mal eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaftsbewegung in Deutschland, also da müssen wir ganz ehrlich sein, wir tun uns mit dem Kapitel schwer. Wie gesagt, der Vorschlag, über diesen Text heute zu predigen und auch in dieses Andachtsbuch, das da rausgegeben worden ist, dieser Abschnitt aufzunehmen, das zeigt schon ein Stück weit, dass wir beginnen, sagen wir mal, unsere Berührungsängste zu verlieren und dass wir da eine gewisse Toleranz entwickeln an dem Thema. Auch wenn wir noch nicht so weit sind, dass es bei uns zur Selbstverständlichkeit geworden wäre, die sogenannten charismatischen Gaben, Charismen, Geistesgaben wirklich zu leben und in den Raum zu geben in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, um das so zu sagen. Und von den Ursprüngen her, also die Gemeinschaftsbewegung, die ist, sagen wir mal, ein bisschen älter als die Pfingstbewegung in Deutschland. Und Pfingstbewegung, das war so kurz nach 1900. Heute gibt es ähnliche Bewegungen, Nachfolgebewegungen, die zum Teil aus Nordamerika kommen, die charismatische Bewegung. Was auch immer wieder ein Stichwort ist, die geistliche Gemeindeerneuerungsbewegung, die dann auch durch verschiedene Konfessionen hindurch wirkt. Gibt es in der katholischen Kirche, in der evangelischen Landeskirche, auch in Freikirchen gibt es dann wieder solche Gruppen, die sich geistliche Gemeindeerneuerung nennen. Und wie gesagt, mit dieser Pfingstbewegung, ich lese euch jetzt da mal einen Satz vor, die Berliner Erklärung, die die Leiter der Gemeinschaftsbewegung 1909 darüber geschrieben haben. Also eine öffentliche Erklärung. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche von Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Es ist Teil unserer Geschichte. Der Geschichte der Gemeinschaft in Königsbrunn. Weil das können wir nicht wegleugnen. Wir wurden erst 1922 gegründet, ist doch richtig. Aber unsere Muttergemeinde, die LKG Augsburg, die gab es damals schon, die ist 1894 gegründet worden. Ist die älteste Gemeinde im Hönsozier Gemeinschaftsverband. Und unsere Mütter und Väter im Glauben, die wollten doch mit gleichem Ernst den Willen Gottes tun, wie wir heute. Oft habe ich den Eindruck, noch viel ernsthafter. Und haben für sich in Anspruch genommen, allein das Wort, und daran halten wir uns. Und dann gibt es so Kapitel wie 1. Korinther 12, auch 1. Korinther 14. Da stehen doch diese, sagen wir mal, Phänomene drin. Und da fragt man sich natürlich rückblickend, warum haben sie sich so schwer getan? Möglicherweise nehme ich jetzt ein Stück vorweg, das vielleicht erst am Ende der Predigt kommen sollte. Wenn wir im Grunde unseres Herzens etwas überhaupt nicht möchten, diese Gaben nicht möchten oder uns vor ihnen fürchten, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn sie bei uns nicht vorkommen oder, ich sag mal, nicht zur Entfaltung kommen. Und wenn man diesen Text liest, dann liest sich es eher als Selbstverständlichkeit, dass diese Gaben da sind. Aber sie kommen dann eben, wenn wir sie nicht wollen, nicht zur Entfaltung kommen lassen wollen, eben nicht in Erscheinung. Und vielleicht haben viele von uns, manche, ich würde es euch gönnen, mit dem Thema noch wenig oder gar keine Berührung gehabt, diese Streitigkeiten und Verletzungen nicht erlebt. Ich habe da meine eigene Geschichte. Jetzt bin ich in der Zwischenzeit 60 Jahre alt. Und da könnte ich jetzt länger als eine Predigt drüber reden, über meine Erfahrungen. Aber vor allem im Stream könnt ihr manche zuhören, die sind dann auch Teil meiner Geschichte, es wäre auch ihre Geschichte. Da müsste ich mit vielen Leuten zuerst mal klären, ob ich das überhaupt öffentlich erzählen darf, also tue ich es nicht. So ein Erlebnis, das erzähle ich jetzt trotzdem, und das fasst so ein Stück weit zusammen, so meine Entwicklung. In dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es eine große landeskirchliche Gemeinschaft. Der Saal war nur halb so groß, aber dafür jeder Stuhl besetzt. Also 200 Leute haben da reingepasst. Dann war Sonntagnachmittag Stund. Und man hat oft keinen Platz bekommen. Und da habe ich so die ganze Karriere gemacht. Kinderstunde, Jungschar, Jugendkreis, junge Erwachsene. 30 Jahre lang war ich in der Gemeinde. Die hat mich halt so geprägt. Bin dann aus beruflichen Gründen weggezogen. So ungefähr 10 Jahre, nachdem ich weg war, ruft mich dann der damalige Jugendleiter an, fragt, ob ich noch mal kommen würde, einen Jugendabend halten. Habe ich zurückgefragt, ja, was stellt er sich so inhaltlich vor? Und dann sagt er, du könntest was über die geistliche Gemeindeerneuerungsbewegung sagen. Hat es zwar nicht gesagt, aber hat sich vorgestellt, so eben die Kritikpunkte aufzeigen, so die Jugend davor zu warnen. Ich habe dann gesagt, mir ist der Zeigefinger längst abgebrochen, wenn es darum geht, auf die Charismatiker zu zeigen, weil die Mängelliste bei uns Pietisten mindestens genauso lang ist. Naja, eingeladen bin ich trotzdem worden, allerdings zum anderen Thema. Ich will dann jetzt wirklich auf den Text kommen. Und das sind in 3 Versen, in den Versen 8 bis 10, so diese einzelnen Geistesgaben oder besondere Fähigkeiten aufgezählt. Das können wir natürlich im Seminar aufarbeiten, was bedeuten diese einzelnen Gaben. Aber da sage ich euch ehrlich, da bin ich nicht der Spezialist dafür. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich würde beim meisten wieder Blinde von der Sonne drüber reden. Deswegen tue ich es auch nicht. Ich kann sagen, ich habe Menschen kennen und schätzen gelernt. Ich habe sie auch in meinem Hauskreis, die in Sprachen beten, aber nicht im Hauskreis, sondern sie sagen, sie tun es bei sich zu Hause in ihrer stillen Zeit. Ich schätze sie. Ich habe Menschen kennengelernt, die die Gabe der Krankenheilung haben. Ich habe das nie miterlebt, aber ich habe die Menschen kennengelernt, die durch diese Gabe geheilt und gesund geworden sind und konnte die auch über längere Zeit beobachten und kann bestätigen, es ist geschehen. Ich habe Prophetie erlebt und ich gebe ehrlich zu, manches Mal habe ich mich da schwer getan, die Art, wie sie gekommen ist, auch die Inhalte, die ich dann gar nicht richtig zuordnen konnte. Aber ich kann wirklich aus eigenem Erleben bezeugen, es gibt diese Gaben des Heiligen Geistes und es gibt sie heute. Und sie werden heute zur Ehre Gottes und zum Nutzen der Menschen, der Gemeinden eingesetzt. Und wenn ich an diese Berliner Erklärung denke, dann muss ich eigentlich so ein Stück weit stellvertretend auch diese Leute aus der Pfingstbewegung da um Vergebung bitten für die Distanzierung, die da passiert ist. Möglicherweise habe ich selbst die Gabe der Erkenntnis. Martin hat es so mir zumindest zugebilligt in seiner Einleitung. Aber wer kann das schon beurteilen, ob so ein Text lesen, was daraus erkennen, denn einsortieren zu können? Ist das jetzt erblich bedingt? Oder ist es wirklich ein Add-on, was Gott mir zusätzlich gegeben hat? Auch da aus meiner eigenen Vergangenheit, so in der Grundschule bis zur 8. Klasse ungefähr, da war ich froh, wenn ich in Deutsch eine 3 bekommen habe. Meistens war es eine 4. Und dann bin ich so in die Jugendarbeit reingeführt worden, habe Andachten und Bibelarbeiten vorbereitet und gehalten. Und innerhalb von einem Schuljahr hatte ich dann eine 1 in Deutsch und hatte die bis zum Abitur. Also es ist auf jeden Fall ein Wunder. Und wo ich sehe, Gott hat das ein Stück weit belohnt, dass ich mich darauf eingelassen habe, mich so mit seinem Wort zu beschäftigen, dass ich es anderen weitergeben durfte. Aber vor den 3 Versen, in denen es um die Geistesgaben geht, da stehen noch 7 andere. Und dann kommt auch noch der Vers 11. Und dann kommt noch ab Vers 12 dieses Bild der Gemeinde als dem Leib Christi. Das muss man alles im Zusammenhang sehen und jetzt nicht an der Liste der Geistesgaben entlang gehen und darüber rätseln, was das bedeutet und wie es gelebt werden soll. Und das Wirken des Heiligen Geistes, das hier in unserem Abschnitt beschrieben wird, das wird nicht erst in diesen besonderen Gaben erkennbar. Das geht ja schon los mit diesem Vergleich. Ihr habt die stummen Götzen angebetet und jetzt betet ihr den lebendigen Gott an. Und was nennt denn der Paulus als Kriterium dafür, dass jemand den Heiligen Geist hat, dass der Heilige Geist in ihm wirkt? Was steht da in Vers 3? Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt mag es natürlich in der Zeit von Paulus ein gewisses Risiko dargestellt haben, wenn man jemand anders als Kyrios bezeichnet hat als den römischen Kaiser und damit verbunden nicht beim staatlichen Opferkult mitgemacht hat und sich geweigert hat mit der Begründung, der Herr ist Jesus. Und trotzdem steht diese Aussage so absolut da. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Ich bin sicher, Paulus meint nicht so ein leeres Geplapper. Jesus sagt nicht umsonst, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird das Reich der Himmel sehen, sondern der meinen Willen tut. Also es gehört natürlich schon der Wille dazu, Jesus tatsächlich Herr sein zu lassen und nicht nur eine schmückende Randerscheinung für besondere Anlässe, die halt so im Leben vorkommen und zugehören, wo man dann mal auch einen Gottesdienst in Anspruch nimmt. Aber in den Kopf, in mein Denken, kann niemand reinschauen. Das wisst ihr von mir nicht und ich von euch nicht, was im Kopf vorgeht. Ich muss mich auf das Bekenntnis verlassen. Und dazu legt eben Paulus klar, wenn sich jemand zu Jesus als seinem Herrn bekennt, ist es das Wirken des Heiligen Geistes. Und wer bin denn ich, dass ich mir anmaßen könnte, zu sagen, das stimmt nicht, das glaube ich dir nicht. Das muss woanders herkommen. Das dürfen wir nicht. Und dann steht da im Vers 4, so im Allgemeinen, da geht es dann um Gaben. Und im Griechischen steht da das Wort Charisma im Urtext. Aber dieses Wort, das bedeutet eigentlich tatsächlich zunächst gar nichts anderes als ein Geschenk oder eher so Richtung Almosen. Und was ist ein Geschenk oder ein Almosen? Das ist eben etwas, was man sich nicht verdienen kann, das man auch nicht kaufen kann. Und in letzter Zeit kommt es nicht mehr so oft vor, wenn ich mich mit, sagen wir, mit Christen über dieses Thema auseinandersetze, ich sage mal im positiven Sinn, streite, seien es jetzt Charismatiker oder am anderen Ende, sagen wir mal vom Spektrum, mit Mitgliedern von der Brüdergemeinde, dann weise ich gern auf Römer 6, Vers 23 hin. Da steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Und da, wo jetzt im neues Leben das unverdiente Geschenk Gottes steht, da steht das Charisma Gottes. Wenn Paulus also diesen Begriff Charisma nimmt, dann meint er hier in Römer genauso das Gleiche. Also und so ist ein Stück weit der Begriff auch überhöht worden. Schon, dass ich überhaupt das ewige Leben habe, ist das Wirken des Heiligen Geistes, das unverdiente Geschenk Gottes. Das Wesentliche, das alle haben, das hoffentlich jeder hier im Raum und im Stream hat. Das Wirken des Heiligen Geistes, das unverdiente Geschenk Gottes. Und aus diesem Grund sind für mich alle, die das ewige Leben haben, Charismatiker. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Mehr braucht es aber auch nicht, um in dem Sinn Charismatiker zu sein. Alle, die das ewige Leben haben, haben es sich nicht verdient. Können sich gar nicht verdienen. Das heißt, mein Glaube ist nicht mein Verdienst, sondern Wirken des Heiligen Geistes. Und nach meinem Verständnis habe ich nur die Wahl, ob ich aufgrund von dem Glauben, der mir geschenkt ist, die Entscheidung treffe, Jesu Angebot anzunehmen und ihn auch Herr meines Lebens sein zu lassen. Und alles Weitere, das ist genauso Geschenk, das wir annehmen oder eben zurückweisen können oder einfach in die Ecke stellen und sagen, ja, ist ja nett, dass du mir was schenkst und man räumt es weg, weil man den Geber nicht beleidigen will. Und dann steht Vers 4, es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt, diese Gaben, diese verschiedenen Gaben. Es steht also nicht in meiner Macht, ich suche mir raus, was ich gern hätte. Es ist auch nicht die Aufgabe von einer Gemeindeleitung, was sollten wir jetzt für Geistesgaben noch haben? Dann legen wir denen die Hände auf und dann hat er die. Es ist der Heilige Geist, der zuteilt. Wobei er wirkt bestimmt auch durch Menschen, auch durch eine Gemeindeleitung, dass sie wirklich auch die Erkenntnis haben, wenn sie die Hände auflegen. Und trotzdem ist es souveräne Entscheidung des Heiligen Geistes, nicht das, was wir machen können. Und ich bin mir bewusst, zwei Kapitel später, 1. Korinther 14, 1, steht das Kapitel 13 dazwischen, das Hohelied der Liebe, 14,1, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Ich verstehe das so, dass der Heilige Geist die Gaben zuteilt und wir sollen sie nutzen und zur Entfaltung kommen lassen. Eben besonders die Prophetie, mit der ich zugegebenermaßen auch zwiespältige Erfahrungen habe. Aber wenn dann Prophetie so gelebt wird, wie es dann in den Versen danach im 1. Korinther 14 steht, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Dann kommt, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt, doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Und auch im Vers 5, jetzt in unserem Abschnitt, steht da, in der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Also wenn die Prophetie das Ziel hat, zu stärken, zu trösten, im Glauben aufzubauen, dem Herrn zu dienen, dann bin ich da wirklich von Herzen froh darüber. Es war mein letztes Stichwort, der Herr, dem wir dienen. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, da haben diese zwei Worte, Herr und dienen, die haben ihre Bedeutung und ihre Kraft weitgehend verloren. Jeder männliche Einwohner ab 16 ist heute ein Herr. Und wenn wir dienen, naja, das ist eine freiwillige Entscheidung, die können wir ja jederzeit wieder rufen und sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir es mit dem allmächtigen, ewigen Herrscher des Universums zu tun haben, der das Recht hat, souverän über unser Leben zu entscheiden, was er mir gibt, was er mir nimmt, dass ich überhaupt kein Recht habe, ihm irgendwelche Vorwürfe zu machen oder ihn zur Rechenschaft zu ziehen, dass ich gar nicht einfach sagen kann, ja, ich kündige meinen Dienst auf und bin sofort mein eigener Herr. Das ist nicht der Gott, an den ich glaube, der mir einfach so wieder in die Ecke stellt. Ich bin mein eigener Herr. Ich glaube, das ist der größte Trick vom Teufel, dass er uns das einredet, dass wir so unabhängig werden. Der Luther hat es noch ganz anders gesehen. Der hat den Menschen mit dem Pferd verglichen und gesagt, entweder sitzt im Sattel Gott oder der Teufel. Und so macht ja auch der Paulus am Anfang diesen, entweder die stummen Götzen oder der lebendige Gott. Aber dazwischen gab es von Paulus nichts. Und bevor wir über die Geistesgaben reden und über Ämter, sollten wir klar haben, wer Herr der Gemeinde ist. Und dass er durch mein Leben und durch unsere Gemeinde verherrlicht werden soll. Und nicht ich komme groß raus mit meinen Begabungen, mit meinen Besonderheiten oder unsere Gemeinde ist besonders toll. Wir haben einen tollen Herrn. Und dann wird aus meiner Gabe, die ich bekommen habe, eine Aufgabe, die ich im Dienst des Herrn erfüllen soll, ausleben. Und so wie es der Paulus dann in den Versen danach mit dem menschlichen Körper zum Ausdruck bringt, ist es die Entscheidung Gottes Entscheidung, welche Gabe und welche Aufgabe er damit jedem Einzelnen als Teil vom Ganzen gibt, damit das Ganze funktioniert. Vers 6, Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Er wirkt auf verschiedene Weise. Und wenn das stimmt, und davon gehe ich fest aus, ich bemühe mich auch mit aller Ernsthaftigkeit darum, das zu leben, was ich in der Bibel als wahr erkenne. Wenn das stimmt, dann muss ich davon Abschied nehmen, dass meine persönliche Erfahrung, meine Prägung, mein Lebensweg absolut ist. Das Wirken Gottes im Leben der anderen in der Gemeinde und in anderen Gemeinden, sage ich bewusst so, ist genauso wichtig und wertvoll wie in meinem und wie in unserer Gemeinde. Und ich kann es immer nur wieder betonen, es ist die souveräne Entscheidung des Heiligen Geistes, in welcher Weise er in jedem von uns zum Ausdruck kommt. Vers 11 ist es dann. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Und bei einem wird diese Gabe sehr auffällig sein, bei der Heilungsgabe, wenn dann plötzlich jemand, der einen zu kurzen Fuß hat, dann wieder gehen kann oder wenn der Tumor dann beim nächsten MRT halt im Kopf nicht mehr da ist oder Wunder tun. Andere Gaben sind möglicherweise so unscheinbar, dass sie nicht sichtbar werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie unwichtig oder unbedeutend sind. Sie sind nötig, dass der ganze Organismus funktioniert. Und ich weise da auf den Vers 7 in unserem Abschnitt hin. Da steht jetzt in dieser neuen Lebenübersetzung auch, der Heilige Geist teilt jedem eine Gabe zu. Da steht jetzt nicht, dass jeder eine Gabe bekommt, wenn man dem Urtext nachgeht, sondern da steht, in jedem von uns manifestiert sich der Geist zum Nutzen aller. Das muss noch nicht mal sein, dass irgendeiner von diesen Geistesgaben, die hier genannt sind, da sind. Das kann vielleicht noch was Zusätzliches sein oder etwas, was andere vielleicht natürlich haben, aber zum Nutzen aller. Und dann steht eben tatsächlich in jedem von uns, jeder, der sich zu Jesus als Herrn bekennt, das ist Epheser 1, Vers 13 müsste sein, der bekommt auch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist doch Person. Da gibt es doch nicht ein Zehntel, ein Viertel, drei Viertel, 90%, das ist Person, den gibt es ganz oder gar nicht. Es ist nur die Frage, wie er sich manifestiert, wie er zum Ausdruck kommt. Und da muss ich dir fragen, ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, wenn du das Angebot Jesu, dir das ewige Leben zu schenken, dieses Gottesgeschenk, dieses Charisma, dann hat Gott in Form des Heiligen Geistes in dir Wohnung genommen und will in dir, in jedem von uns, hier im Raum, im Stream, zur Wirkung und zur Entfaltung kommen. Und es ist nicht die Frage, ob du mit dem Heiligen Geist und seinen Wirkungen beschenkt bist. Es ist nur die Frage, wie du beschenkt bist. Und mit der Gabe, die du hast, hast du auch eine Aufgabe zum Nutzen aller. Aber die Aufgabe, dem Herrn zu dienen, die anderen in der Gemeinde im Glauben an den Herrn zu stärken, dass sie wachsen, ermutigen und trösten. Ich muss zum Schluss kommen. Ich gebe euch noch ein Bild mit, das so mir geholfen hat, das so mit diesen charismatischen Gaben so anzunehmen und zu sortieren. Jeder Mensch, der geboren wird, dessen Herz schlägt, der atmet und dessen Gehirn so die grundlegenden Körperfunktionen steuert, der lebt, oder? Lebt eigentlich schon vorher. Aber niemand wird vom Neugeborenen erwarten, dass er schon irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat. Aber sie sind angelegt. Und so im Lauf der Jahre entwickelt sich der Mensch. Er lernt zu laufen, zu sprechen, er lernt lesen, rechnen und schreiben. Das ist ganz normal. Und so im Lauf der Zeit kommen auch so besondere Vorlieben und Begabungen zutage. Ich meine jetzt ganz natürliche Sachen. Und schön ist, wenn man so die Berufswahl damit verbinden kann. Und wenn nicht, dann macht man ein Hobby draus. So Musik, der eine malt oder fotografiert auch gern, jemand treibt Sport und kann das gut oder ist in der Küche kreativ oder pflegt liebevoll seinen Garten oder bastelt schöne Möbel. Gibt es doch viele schöne Dinge, die das Leben wirklich reich und schön machen. Aber wenn jemand das zwar hat, aber nicht lebt, Werner, wenn du nicht Musik machen könntest, wäre das Leben viel ärmer, oder? Das nicht tun würdest. Und nach meiner Überzeugung ist es mit dem geistlichen Leben genauso. Ich erinnere euch nochmal an Römer 6,23. Das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ich sage es nochmal, das ewige Leben ist so die grundlegende Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Und Jesus sagt ja zu dem Nikodemus, als er sich mit dem unterhält, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Neue Geburt, geistliche Geburt. Aber damit hört das Wirken des Heiligen Geistes nicht auf. Er wirkt weiter, er wirkt mehr, er begabt uns. Und wenn wir diese Gaben, die er in uns wirkt, nicht entdecken, nicht nutzen, nicht zur Entfaltung kommen lassen, dann haben wir trotzdem das ewige Leben. Aber es ist eben um einiges ärmer, als es eigentlich sein könnte. Und so wie es mit den natürlichen Begabungen ist, so sehe ich es auch mit den geistlichen. Wenn jemand beispielsweise musikalisch ist und Man muss ja trotzdem seine Stimme und sein Gehör schulen. Am besten zuerst das Gehör und dann die Stimme. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand so eine Gitarre in die Hand nimmt oder vielleicht ein Blasinstrument, eine Trompete und dann das perfekt beherrscht. Man muss lernen und üben. Dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer, muss ich es hart erarbeiten. Es dauert halt ein bisschen länger. Aber tragisch wäre, wenn jemand begabt ist und die Gabe ungenutzt lässt. Und in dem Sinn will ich jedem von uns zusprechen. Hier im Raum und im Stream. Gott schenkt dir das ewige Leben. Und wenn du es noch nicht hast oder da nicht sicher bist, dann ist das der erste Schritt, dass du diese Gabe annimmst. Und dann darfst du in diesem Leben wachsen und reifen, indem du die Gaben, die der Heilige Geist wirkt, annimmst und zu Gottes Ehre und zum Nutzen der Gemeinde einsetzt. Amen.